Das Ergebnis, der größere Teil Frankreichs, so die Kanäle, von Deutschland besetzt. Das entwaffnete französische Heer, etwa 2 Millionen Mann, geht in Gefangenschaft. Mussolini profitiert von der Verteilung der Beute. Die Franzosen empfinden die Auslieferung von Emigranten als eine nicht zumutbare Verletzung des international üblichen Asylrechts für politische Flüchtlinge. Hitler bleibt unnachgiebig. Und während in Lodz das erste polnische Ghetto eingerichtet wird, jagt in Frankreich die Gestapo die ersten Juden. Am 6. Juli 1940 wird Hitler in Berlin erwartet. Goebbels trifft das Arrangement zu diesem Empfang.
Gibt es noch Worte, die unsere Gefühle beschreiben können? Können Herzen und Augen den Jubel fassen und die Freude, die uns durchdringt, dass der Führer nun nach so langer Abwesenheit wieder einmal bei uns ist, in unserer Reichshauptstadt, dass er in wenigen Augenblicken hier bei uns vorüberkommen wird? Sorge getragen wurde für einen Empfang sondergleichen. Schon oft haben wir den Führer hier durch die Wilhelmstraße ziehen sehen. Nun ist es ein Meer von vielen kleinen Wimpeln, die sich in der Entfernung bewegen. Standarten und Fahnen werden dem Führer entgegengestreckt. Und hier unter uns, da stehen die Musikkorps NSFA bereit, den Führer auch hier mit dem Badenweiler Marsch zu empfangen. Näher brandet der Jubel, auch jetzt erreicht er uns hier in der Wilhelmstraße, Ecke Zimmerstraße. Uns gegenüber ist das Reichsluftfahrtministerium. Alle Fenster sind besetzt, aus allen Fenstern heraus. Schauen die Menschen und grüßen herunter.
England steht allein. Sein Expeditionskorps, fast 225.000 britische und 113.000 verbündete Soldaten, ist bei Dünkirchen der völligen Vernichtung entgangen. Dünkirchen wird zu einem der großen militärischen Versäumnisse Deutschlands. Am 19. Juli gibt Hitler im Deutschen Reichstag einen Rückblick auf die Ereignisse im Westen. Er befördert zahlreiche Heerführer und richtet, in drohendem Ton gehalten, eine Aufforderung an England, den Kampf einzustellen, mit dem gleichzeitigen Hinweis auf die Endgültigkeit des deutsch-russischen Verhältnisses.
In dieser Stunde fühle ich mich verpflichtet, vor meinem Gewissen noch einmal einen Appell an die Vernunft auch in England zu richten. Ich glaube, dies tun zu können, weil ich ja nicht als besiegt um etwas bitte, sondern als Sieger nur für die Vernunft spreche. Ich sehe keinen Grund, der zur Fortführung dieses Kampfes bringen könnte. Ich bedauere die Opfer, die er fordern wird. Auch meinem eigenen Volk möchte ich hier sparen. Ich weiß, dass Millionen deutsche Männer und Jünglinge bei dem Gedanken glühen, sich endlich mit dem Feind auseinandersetzen zu können, der ohne... der ohne jeden Grund uns zum zweiten Mal den Krieg erklärte. Allein ich weiß auch, dass zu Hause viele Frauen und Männer sind und Mütter sind, die trotz höchster Bereitwilligkeit auch das Letzte zu opfern, doch mit ihrem Herzen an diesem Letzten hängen. Herr Churchill mag nun diese meine Erklärung wieder abtun mit dem Geschrei, dass dies nur die Ausgeburt meiner Angst sei und meines Zweifels am Ende. Ich habe dann eben jedenfalls mein Gewissen erleichtert gegenüber den kommenden Dingen.
Das ist der Tag, an dem Göring zum Reichsmarschall ernannt und Hitler zum größten Feldherrn gemacht wird. Göring definiert das Geheimnis des Siegs.
Man glaubte an eine neue Wunderwaffe. Heute aber ist uns allen und der Umwelt dieses Wunder klar. Denn an der Spitze der tapfersten deutschen Soldaten stand Deutschlands größter Feldherr, wie an der Spitze des deutschen Volkes sein größter Staatsmann steht.
Jetzt plant Hitler die Landung deutscher Truppen in Großbritannien. Die Luftschlacht über England soll den Widerstand der Insel durch verschärften Bombenkrieg brechen. Der Versuch misslingt. Durch 2375 sicher festgestellte Abschüsse erleidet die deutsche Luftwaffe einen furchtbaren Aderlass. Die Schlacht um die britische Insel wird eingestellt. Im Oktober entschließt sich Hitler, die Landungsoperation bis zum Frühjahr 1941 zu verschieben. Noch nie in der Geschichte der bewaffneten Zusammenstöße der Völker, so konnte Churchill ausrufen, haben so viele, so wenigen, so viel zu danken gehabt. Der Dank gilt der britischen Luftwaffe. Im November besucht Goebbels Prag. Der dortige Gauleiter Konrad Henlein begrüßt den Propagandaminister auf einer Parteikundgebung. Er kündigt den Zusammenbruch des britischen Weltreichs an.
Der Zusammenbruch der Politik Benesch vollzog sich Zug um Zug. Und er musste Niederlage auf Niederlage hinnehmen. Genauso wie sich heute unaufhaltsam und unabänderlich der Zusammenbruch des Empire in den täglichen politischen und militärischen Niederlagen ankündigt.
Dann befasst sich Goebbels mit der Aufgabe, die dem deutschen Volk durch seine, wie er sagt, Führerstellung in Europa zugewiesen ist. Und gegen alle verbreitete Deutung vom Überfall auf das Deutsche Reich, das diesen Krieg nicht gewollt habe, verkündet Hitlers Propagandaminister jetzt in Prag:
Die Auseinandersetzung, die wir mit Ihnen heute vornehmen, ist auf lange Sicht geplant. Wir haben ihr vorher eine innerpolitische Revolution vorausgehen lassen. Und in dieser innerpolitischen Revolution haben wir alle die Kräfte zu Boden geworfen, die uns bei dieser großen militärischen Auseinandersetzung irgendwo oder irgendwie im Wege stehen konnten. Ich gebe zu, wir sind dabei manchmal hart verfahren. Aber wo gehobelt wird, da fliegen nun einmal die Späne.
Goebbels ist in seinem Element. Berauscht vom Sieg und getrieben, Rausch zu erzeugen, rechnet er die Siegeschancen vor.
Wenn ich aber heute Sieg und Niederlage gegeneinander abwäge und mir vor Augen halte, was hat England noch für Chancen, was haben wir für Chancen, so wird man mir zugeben, ein Volk mit 90 Millionen gegen 40 Millionen, ein Volk, das den ganzen Kontinent beherrscht und ein anderes, das nur auf einer Insel verbannt lebt, ein Volk, das seit Jahrhunderten die beste Armee der Welt besitzt und ein anderes, das da mühsam so eine bessere Feuerwehr zusammengetrommelt hat. Ein Volk, das sich wirtschaftlich seit 7 Jahren auf diese Auseinandersetzung vorbereitet hat und ein anderes, das nur noch mit seinen Rohstoffquellen prahlt, aber kaum noch an sie herankommt. Ein Volk, das ernährungsmäßig gar nicht mehr zu treffen ist, während bei dem anderen schon die Lagerhäuser brennen und in Flammen aufgehen. Ein Volk, das von einer klaren und zielsicheren politischen Führung geführt wird und ein anderes, das da, ich möchte fast sagen, 1000 Gestalten an die Oberfläche geschwemmt hat, die sich in einem eitlen Herostratentum oder Nation präsentieren. Wenn diese beiden Völker aufeinanderprallen und das chancenlose Volk auch noch eine alte, vermodernde Welt repräsentiert und das junge, große und chancenreiche Volk eine moderne Weltanschauung repräsentiert, wer kann dann noch fragen, wer gewinnen wird? Dann liegt der Sieg auf unserer Seite.
Auch die Zweifler werden berücksichtigt.
Es gibt nun ganz weise Strategen, die uns die Frage stellen, ja, warum macht ihr denn nicht voran? Greift er an, greift er an? Diese Frage kennen wir. Die ist so alt wie unsere Bewegung. Diese Frage haben wir so oft gehört, dass sie uns gar nicht mehr imponiert. Die wurde im Jahre 1926, 27, 28, 30, 31, 32, da kamen alle Spießer, die niemals mit auf die Barrikaden gegangen wären. Die aber nach jeder Wahl, wenn wir 10 oder 15 oder 100 Mandate gewonnen hatten, dachten, ja, warum machen wir denn keine Revolution? Ran, ran, ran! Ja. Sehr einfach gesagt, aber schwer getan. Und auch in den folgenden Jahren haben die sich nicht geändert. Das haben die in der Österreich-Krise gesagt, das haben die in der sudetendeutschen Krise gesagt. Das haben die in der polnischen Krise gesagt, denen konnte es niemals schnell genug gehen. Bei der ersten Provokation des Gegners haben sie immer nach der Aktion geschrien. Es ist aber immer nationalsozialistische Sitte gewesen, niemals im Zorn zu handeln. Denn wir waren der Meinung, die Rache ist ein Gericht, das wird kalt genossen.
Und England soll wissen?
Wir wissen ganz genau, wenn der Schlag auf England niedersaust, dann wird England zusammenbrechen. Es wird jetzt mürbe geprügelt. Es war Tag um Tag und Nacht um Nacht, wenn die Herren Engländer heute in der Welt die Mär und die Legende verbreitet, wir streckten Friedensfühler aus. Die werden so lange geschlagen, bis sie um Frieden betteln kommen.
Am Vorabend des 9. November 1940 hat Hitler Gelegenheit, in München seine alten Kampfgenossen und sein Volk in totale Siegeszuversicht zu wiegen. Er spricht von Drosselung der Kriegsproduktion. Er sagt, der Krieg habe noch nicht einmal so viel Opfer wie der von 1870-71 gekostet. Er behauptet, Europa die Freiheit gebracht zu haben und schwelgt angesichts einer Front, die von Kirkenes bis zur spanischen Grenze reicht. So prophezeit er seinem Gegner Churchill und seinen Parteigenossen den bevorstehenden Endsieg. Begründung?
Herr Churchill, der noch vor etwa einem Jahr, vor 8 Monaten und vor 6 Monaten erklärte, die U-Boote, wir haben in einem Monat 50% vernichtet. Im nächsten Monat konnte er nicht mehr sagen 50%, weil sonst keines mehr da gewesen wäre. Also im nächsten Monat nur noch 30%. Ein Monat später konnte er auch nicht mehr sagen 20%, da musste er dann 10% sagen. Jetzt beginnt dieser General Lügen in der Weltgeschichte. Nun zuzugeben, dass die U-Boote mehr zu sein scheinen, als sie vorher waren. Und das kann er mir glauben. Und ob sie mehr werden, er hat keine Ahnung, wie sie mehr werden. Wir werden sie heraus. Wir werden sie noch herausfordern, diese internationalen Kapitalflügner. Wir werden sehen. Es wird sicherlich eines Tages keine Churchill mehr geben, aber deutsche U-Boote wird es geben und in Masse. Und so hat sich denn, nachdem er an sich das nicht mehr bestreiten kann, dieser genialste Stratege, der bisher geboren wurde, auf den Luftkrieg gestürzt. Es ist eine geniale Idee gewesen von Mr. Churchill, ausgerechnet mit der Waffe, mit der England uns gegenüber am allerschwächsten ist, mit der Waffe, den Luftkrieg anzufangen.
Inzwischen aber haben englische Flugzeuge westdeutsche Städte und die für eine Invasion wichtigen Kanalhäfen zum Ziel eines planmäßigen Bombardements gemacht. Außenpolitisch ist das wichtige Ereignis der Drei-Mächte-Pakt, die Erweiterung des deutsch-italienischen Bündnisses auf Japan. Er wird am 27. September 1940 unterzeichnet. Fortan sichern sich die Partner volle Unterstützung für die Dauer von 10 Jahren zu. Rumänien schließt sich dem sogenannten Drei-Mächte-Pakt an. In Berlin gibt der rumänische Staatsführer, General Antonescu, nach der Unterzeichnung des Protokolls folgende Erklärung ab.
Meine Exzellenzen, meine Herren Minister, meine Herren, ich bin mir der Tatsache bewusst, dass wir heute einen Staatsakt vollziehen, der nicht nur für das Leben und die Entwicklung des rumänischen Volkes, sondern auch für das aus den Opfern des heutigen Krieges hervorgegangene Europa von geschichtlicher Bedeutung ist.
Am 24. November folgt die Slowakei, die mit Ungarn nunmehr ihre Bündnisverpflichtung ratifiziert hat. Das Jahr 1940 geht zu Ende. Am Heiligen Abend besucht Hitler seine Lieblingstruppe, die Leibstandarte der SS. Er kann ihr nicht versprechen, dass diese Weihnacht die letzte an der Front ist.
Ich weiß nun nicht, wie lange dieser Krieg dauern wird. Ich habe ihn nicht gewollt und glaubte noch, vielleicht in diesem Jahr, nach der Erledigung Frankreichs, den Weg zum Frieden zeigen zu können. Das war vergeblich. Ich weiß nicht, wie lange nun dieses Ringen dauern wird. Nur eines weiß ich, am Ende wird unser Sieg stehen. Es ist uns allen klar, dass dieses Mal
das deutsche Schicksal entschieden wird für die nächsten hunderte Jahre. Wir haben uns gerüstet und werden diesen Kampf nun aufnehmen. Und ihr, meine Männer, und besonders die alten SS-Männer, ihr werdet noch etwas begreifen. Wir wollen die Weltsituation mit ruhigem Auge dauernd verfolgen. Wir kämpfen mit der Waffe, die gerade zum Kämpfen an der Reihe ist. Augenblicklich wird dieser Kampf in erster Linie geführt durch unsere Helden in der Luft und durch unsere Mannschaften und Kapitäne zur See. Es kann in jedem Moment aber der Fall eintreten, dass der Engländer unvorsichtigerweise seine Insel verlässt und irgendwo landet, wo er dann der deutschen Fußtruppe gegenübertritt, der deutschen Wehrmacht zu Lande gegenübertritt. Und dann wird er uns augenblicklich wieder kennenlernen. Es ist ganz gleichgültig, wo das ist. Wir werden dort sein, wo er sein wird. Und er wird dann in kurzer Zeit nicht mehr dort sein, wo wir sind.
Hitler philosophiert. Er weiß, was er der Weihnacht und was er seiner SS schuldig ist.
Wir möchten so gerne den Frieden haben. Allein es ist schon so, dass es eben einen Frieden ohne Sieg nicht gibt auf dieser Welt. Und dass alles, was hier errungen wird, leider erkämpft werden muss. Dass die Vorsehung die Lebewesen auf die Welt setzt und ihnen dann die Bahn freigibt mit dem einfachen Gebot: Vogel, friss oder stirb. Setze dich durch oder werde vernichtet. Erhalte dir dein Leben oder gib es für andere. Diese Vorsehung kennt keinen leeren Raum, sie kennt auch keinen Stillstand. Sie ist nicht barmherzig, sondern sie ist entschlossen und sie ist damit doch ewig weise. Sie proklamiert, dass diese Erde nur dem gehören soll, der sie verdient, der tapfer ist, der mutig ist und dass der andere zu gehen hat. Sie kennt keinen leeren Raum. Wenn ein Volk schwach wird, dann tritt eben ein anderes an seine Stelle. Es soll keiner denken, dass die Welt ohne ihn nicht sein würde. Ein anderes Leben kommt und er vergeht. Und wenn ein Volk erklärt, nicht mehr kämpfen zu wollen, dann beseitigt es nicht die Kriege, sondern der Kampf wird bleiben, nur von anderen wieder ausgefochten. Das ist hart, aber wir haben die Welt nicht geschaffen. Sie ist so. Es ist unsere Aufgabe, sie zu begreifen und uns in dieser Welt dann zu behaupten. Wenn es im Frieden geht, dann gut im Frieden. Wenn es nicht im Frieden geht, dann muss es eben anders gehen. Und wenn wir nun hoffen, dass wir diesen Krieg siegreich beenden, gerade an einem solchen Tag wie heute hoffen, dann ist das auch ein Weihnachtswunsch, weil wir hoffen, dass wir damit endlich dann zu einem gesegneteren Frieden kommen als dem der Vergangenheit.
Von der Reichshauptstadt aus nimmt der Propagandaminister das Weihnachtsfest zum Anlass, Millionen Ausgesiedelte, Umgesiedelte, in Barackenlagern wartende, Kinder ohne Väter und Mütter ohne Männer zu trösten.
Nicht nur Millionen Väter, sondern auch ungezählte Kinder aus deutschen Familien können in diesem Jahr das Weihnachtsfest nicht unter dem Lichterbaum, den die Mutter geputzt und angezündet hat, feiern. Mehr als 100.000 Deutsche aus den Gebieten Bessarabiens sind ins Reichheim gekehrt. Ihre Kinder begehen das diesjährige Weihnachtsfest zwar in Deutschland, aber zum größten Teil noch in Auffang- und Sammellagern. Die Rückwanderer aus dem Baltikum und aus Wolhynien haben zwar zum großen Teil schon ihre neue Heimat auf eigener Scholle gefunden, aber die Bessarabien- und Buchenlanddeutschen sind in über 120 Lagern noch im Gau Niederdonau zusammengefasst und hören dort zusammen unsere Feier mit, die über den Rundfunk von Berlin aus in ihre Gemeinschaften übertragen wird.
Dann präzisiert er den tiefen Sinn des Weihnachtsfestes, das zur Volksweihnacht geworden ist.
Es war seit jeher der tiefste Sinn des Weihnachtsfestes, nicht so sehr den Frieden als Beglückung zu empfinden, als vielmehr für den Frieden zu arbeiten und zu kämpfen. So wollen wir es auch diesmal tun und dabei dem Führer danken, dass er uns die Kraft und jede Möglichkeit dazu gegeben hat.
Versehen mit solcherlei Trost geht das Volk in die Ungewissheit des Kriegsjahres 1941. Die militärischen Führer wissen längst, was der Fall Barbarossa ist, Hitlers Weisung, Russland anzugreifen. Nach ihr sind die Vorbereitungen bis zum 15. Mai 1941 abzuschließen. Am Jahrestag der nationalen Erhebung, am 30. Januar, verkündet Hitler in zufriedenem Rückblick die Marschrichtung für das Jahr 1941.
Der Nationalsozialismus wird die kommenden 1000 Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. Der ist nicht mehr wegzudenken. Ich darf aber doch zurückweisen schon eines sagen. Schon das Jahr, das hinter uns liegt, und der letzte Teil des vorvergangenen Jahres haben praktisch diesen Krieg entschieden. Der Gegner, den sie zuerst im Osten gegen uns mobilisierten, wurde in wenigen Wochen beseitigt. Der Versuch, uns von Norwegen, von den Erzbasen abzuschneiden und eine Angriffsbasis gegen Nordostdeutschland zu gewinnen, wurde in wenigen Wochen desgleichen erledigt. Der Versuch, über Holland und Belgien die Ruhrgrenze und Ruhrzone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Frankreich ging den gleichen Weg. England wurde von dem Kontinent weggejagt. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo zu beginnen. Ich hätte nur den einen Wunsch, wenn Sie mir das vorher mitteilen wollten, ich würde dann das Gebiet in Europa vorher räumen lassen, damit Sie kommen. Zur See wird in diesem Frühjahr der U-Boot-Krieg beginnen. Und Sie werden auch dort dann bemerken, dass wir nicht geschlafen haben. In diesen 16 Monaten. Und die Luftwaffe wird desgleichen ihre Vorstellung besorgen. Und die gesamte Wehrmacht wird die Entscheidung so oder so erzwingen. Das Jahr 1941 wird, dessen bin ich überzeugt, das geschichtliche Jahr einer großen Neuordnung Europas sein. Das Programm kann kein anderes sein als Erschließung der Welt für alle, Brechung der Vorrechte Einzelner, Brechung der Tyrannei gewisser Völker und besser noch ihrer finanziellen Machthaber. Und endlich wird dieses Jahr mithelfen, dann wirklich die Grundlagen für eine Völkerverständigung und damit eine Völkeraussöhnung zu sichern.
Am 1. März tritt Bulgarien dem Drei-Mächte-Pakt bei. Nach der Unterzeichnung des Paktes erklärt der bulgarische Ministerpräsident Professor Filov in Wien:
Bulgarien tritt dem Drei-Mächte-Pakt bei, geleitet von dem Wunsch, aus seiner Seite im Rahmen seiner Möglichkeiten an der Erreichung dieses hohen Zieles mitzuarbeiten. Es bleibt dabei den mit seinen Nachbarn abgeschlossenen Freundschaftsverträgen treu und ist entschlossen, die traditionellen freundschaftlichen Beziehungen zur Sowjetunion fortzusetzen und weiterzuentwickeln. Als treuer Partner des Drei-Mächte-Paktes hofft Bulgarien, seinen Teil dazu beizutragen, dass ein ständiger Frieden und eine gerechtere Neuordnung in Europa herbeigeführt werden.
Auch die jugoslawische Regierung unterschreibt drei Wochen später den Drei-Mächte-Pakt. Hierzu Reichsaußenminister von Ribbentrop:
Heute stehen daher Deutschland, Italien, Japan, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Bulgarien und Jugoslawien im Geiste einer neuen Solidarität zusammen, um vor allem jeden weiteren Versuch einer Ausweitung des Krieges zu verhindern. Dass Jugoslawien bei dieser Neuordnung in einem zukünftigen blühenden Europa den ihm gebührenden Platz auf dem Balkan einnehmen wird, ist eine zwangsläufige Folge seines heutigen Beitritts zum Drei-Mächte-Pakt von Berlin.